Die digitale Zeit. Ein Podcast von Art und Weise.
Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor über 33 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und spreche hier in loser Folge mit interessanten Menschen über die digitale Zeit. Etwas, was Art und Weise ausmacht, ist sicherlich, dass viele Dinge, die wir tun, viele Konzepte und alles, was hier so los ist, auf einer sehr, sehr frühen Begegnung mit einem Mac basiert. Damals in Verden hatte irgendein Mensch, den ich kannte, so einen kleinen SE30. Und damit hat dann alles angefangen, den ich nicht besaß, sondern den ich nur stundenweise mieten konnte. Und heute soll es eben auch darum gehen, um Apple und das ganze Universum. Und da habe ich den neben mir größten Apple, vielleicht so noch größeren Apple-Fanboy dazu geholt, mein Cousin Marc Zimmermann. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Dirk, freut mich total, heute dabei zu sein.
Ja, ich bin ganz froh, dass wir uns gerade vor kurzem mal wirklich live wieder gesehen haben. Wir sind ja in Deutschland verteilt, ich im Norden, du im Süden, in Karlsruhe. Und wir werden heute ein bisschen reden über natürlich dich, was du machst, was du beruflich machst. Aber das ist dann auch schon gleich immer ganz eng verbunden mit Apple, weil du wirst uns gleich erzählen, was du machst. Aber es hat eben damit zu tun. Wie ich eben schon sagte, wir sind Cousins und uns verbindet Apple auch schon, darüber reden wir auch ein bisschen, aber die Startgeschichte ist eigentlich, dass wir uns bei unserer mittlerweile verstorbenen Oma hin und wieder getroffen haben und dann abseits standen und irgendwie angefangen haben, über Apple zu reden. Aber bevor wir über diese, ich sag mal, halb privaten Sachen reden, würde ich gerne mit einer kleinen Vorstellung starten und dich fragen, lieber Marc, wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, freut mich. Also, was mache ich? Ich bin jetzt seit knapp 19 Jahren bei der Energie Baden-Württemberg AG, Energieversorger in Karlsruhe, bin ich ansässig und verantworte dort alles, was das Thema mobile Lösungsentwicklung angeht. Das heißt, wenn du jetzt in den Store gehst und guckst, sei es bei Apple, sei es bei Android, findest du verschiedenste Anwendungen, sei es Self-Service-Anwendungen für unsere Kunden, die Stromzählerdaten, Gaszählerdaten abgeben wollen. Oder auch so etwas wie Elektromobilität, ja, also ich meine, es wird jetzt keine Werbeveranstaltung, darum geht es ja heute nicht, aber mehrfach preisausgezeichnet, größtes Ladenetz Deutschlands begleiten wir mit den Anwendungen, die wir bauen für unsere Kunden, aber auch im Konzern selbst sind wir ziemlich stark vertreten und machen seit vielen, vielen, vielen Jahren das ganze Thema der mobilen Lösungsentwicklung rund um Android, aber auch ganz stark rund um das Apple-Ökosystem. Da hast du mich, weil du es vorhin gesagt hast, bei unserer verstorbenen Oma ganz schön angefixt damals. Das war eine echt spannende Zeit, was wir da seitdem so erlebt haben. Ich bereue es nicht, auch wenn ich das damals vielleicht noch ein bisschen kritischer sah, was das Thema Mac angeht. Du hast mich ja nicht gleich erwischt, aber da kommen wir bestimmt auch noch gleich noch so ein bisschen dazu.
Ja, also wenn ich jetzt in den App Store gehe, dann sehe ich dort, wenn ich EnBW eingebe, so Mobility Plus. Dann sehe ich EnBW Zuhause Plus. Das sind so zum Beispiel zwei Apps, die du gemacht hast.
Oder das sind zum Beispiel zwei Apps, die jetzt nicht ich in Person. Ich habe ein Team von 12 Menschen bei mir. Ich sage immer von 12 Jungs. Es bewirbt sich irgendwie nie ein Mädel bei uns. Das ist sehr traurig. Mhm. Die 12 Kollegen machen das natürlich auch sehr stark mit Unterstützung von externen Dienstleistern, wo wir auch mal Sachen rausgeben, weil die Apps, die du jetzt im Store gerade genannt hast, das ist halt auch nur ein kleiner Fundus von vielen im Konzern selbst. Habe ich jetzt vorhin gar nicht aufgezählt, ne? Wenn du Leute hast, die bei uns Offshore-Windparkanlagen besuchen, in Kraftwerksanlagen laufen, draußen bei Wind und Wetter sich darum kümmern, dass du Strom gelegt kriegst, dass die Versorgungssicherheit wiederhergestellt wird, die also ihre Arbeitsaufträge unterwegs mitnehmen. All die haben maßgeschneiderte Anwendungen von uns hauptsächlich auf iOS-Geräten mit sich. Und auch die werden von uns gebaut. Und da kann man sich vorstellen, ne? Mit 12 Leuten Kernmannschaft ist das ein bisschen schwierig. Darum haben wir da durchaus auch den einen oder anderen externen Partner am Start, dem wir dann quasi unsere Wünsche mitgeben, was wir da gerne hätten.
Aber zu den internen Apps komme ich gleich. Also diese Apps jetzt hier, diese beiden zum Beispiel, die haben ja recht gute Kritiken, also 4,7 und 4,4 mit Tausenden von Bewertungen. Das ist ja gar nicht so einfach. Wir haben ja mal eine App gemacht für die Zeit. Okay, die ganze Medienbranche ist vielleicht dann auch nochmal auch sehr kritisch gewesen am Anfang, aber da hatten wir schwer, über 4 zu kommen mit dem, was wir gemacht haben. Und genau, da haben wir die erste iPad-App für die Zeit gebaut. Und insofern haben wir so ein bisschen damit zu tun. Mittlerweile machen wir keine Apps mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Diese beiden Apps, was machen die? Also erzähl einmal kurz, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann als Endkunde. Wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer in Baden-Württemberg bin, weil wir sind jetzt ja gerade hier oben, dann mache ich was mit dieser Mobilitäts- oder Mobility-Plus-App?
Also die Mobility Plus App adressiert das Thema Finden, Laden, Bezahlen. Du bist mit einem Elektroauto unterwegs. Du möchtest an der Stelle, wo du jetzt bist, wo du hin willst, auf dem Weg dorthin dein Elektroauto mit Strom versorgen. Dann kannst du das an unseren Ladeplätzen tun oder an Roaming-Partnern. Und damit du die quasi findest und ein gutes, positives Ladeerlebnis hast, haben wir die Mobility Plus App entwickelt. Die hilft dir, wie gesagt, die richtige Ladestation für dich zu finden, dann den Bezahlprozess per App abzuwickeln, dass du halt quasi, wenn du dann das Ladekabel in ein Auto gesteckt hast, Strom kriegst, freigeschaltet wird und am Schluss natürlich auch deine entsprechenden Statistiken kriegst, wo war ich, wann laden, damit du ja quasi rundherum ja, versorgt wirst.
Meine philosophische Frage dazu, ist das nicht eigentlich auch, die App ist bestimmt toll, also wird gut bewertet, aber ist das nicht auch ein Problem der ganzen Elektromobilität, dass dann jeder Stromanbieter seine eigene App hat und man dann irgendwie, ich glaube hier in Bremen braucht man, keine Ahnung, wenn man wirklich jede Ladesäule nutzen will, kann es sein, 4, 5 Apps, weil es da so viele verschiedene gibt. Gibt es da nicht irgendwie so mal Bestrebungen von den Großen, ihr seid ja auch riesig, das zu vereinheitlichen?
Also dafür ist ja genau dieses Roaming-Netzwerk gedacht. Wenn du bei uns in die App guckst, findest du ja auch Ladestationen von anderen Anbietern und dann auch mit einer individuellen Preisstruktur. Ne? Also ich meine, wenn du woanders lädst, das ist wie beim Handy-Roaming früher auch, vereinfacht ausgedrückt. Du bist nach Frankreich gegangen und hast dein Telekom-Netz mitgenommen. Du kannst trotzdem in Frankreich telefonieren. Waren dann früher ja auch noch andere Preise als im Inland. Du kannst also schon mit dieser App auch bei anderen laden, aber es gibt trotzdem immer noch, ich sage jetzt mal, vereinzelt Anbieter, die sich diesem Roaming-Verbund nicht anschließen. Ich war letztens auch auf einer Konfirmation von auf der Seite meiner Frau und da haben wir uns auch mit dem Auto an eine Ladesäule gestellt und die wollte eine PayPal-Zahlung haben. Die hat auch nur PayPal akzeptiert, war auch mal ein spannendes Erlebnis. Aber ich sage jetzt mal, die meisten Ladepunkte findest du durchaus in solchen Roaming-Angeboten und kannst dann mit einer App dich durchaus durch Deutschland und Europa bewegen.
Das heißt, mit deiner App könnte ich auch in Bremen laden, weil das diese Roamings, okay, alles klar. Und das ist umgekehrt von den Stadtwerken Bremen, SWB heißt das hier, oder das ist dann im
Besitz auch andere der EWE. Bieten dann Anwendungen an, die dann auch wieder Roaming dann zum Beispiel mit unseren Ladesäulen anbieten würden. Ja, auch das gibt's natürlich.
Okay, cool. Einfach nur, weil ich diese beiden Apps illustrativ finde für den B2C-Teil von euch. ENBW zu Hause, was macht die?
Das ist Self-Service für unsere beispielsweise Stromkunden. Du hast einen Stromzähler im Keller. Im einfachsten Fall hast du nur einen. Dann möchtest du deinen Abschlag vielleicht melden, weil, weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es durchaus so, dass der Abschlag, den ich bezahle, sich übers Jahr hinweg ändert. Sei es, weil ich größere Verbraucher kriege, sei es, weil meine Heizung umgestellt wird, dann ändert sich aber mein Gastarif. Lange Rede, kurzer Sinn, du kannst dann deinen Abschlag ändern und so dafür sorgen, dass du vielleicht später keine Nachzahlung, eine geringere Nachzahlung oder eine Rückzahlung bekommst, wenn das Jahr abgeschlossen ist. Oder wenn du sowas hast wie, ich ziehe um. So eine Umzugsmeldung. Also all das, was man so als Self-Service bezeichnet, ist da drin. Und nur der Vollständigkeit halber, weil du gesagt hast, ich sehe nur zwei Apps, wieso spreche ich denn dann von mehreren? Wir machen auch wir unterstützen auch die Anwendungen von unseren Marken. Also eine Yellow Strom, die bundesweit aktiv ist, ist genauso auch über unsere Schreibtische gerutscht und erzeugt und behandelt ebenfalls dieses Self-Service-Szenario. Dann halt nicht vom Mutterkonzern, sondern halt von der Marke Yellow Strom.
Ja, cool. Ich finde so deine Worte, die klingen gar nicht so sehr wie die eines, ich glaube, du hast ja vor allem Softwareentwicklung oder Informatik oder so studiert, kannst du gleich nochmal erzählen, aber sondern schon sehr wie von einem, der so eher so arbeitet wie wir, also der sehr konzeptlastig ist, der, du sprichst von der guten User Experience beim Stromladen. Habt ihr viel dann in eurem Team mit der Konzeption und gar nicht mehr so viel mit der Entwicklung zu tun?
Das kann man nicht mit einer einfachen Ja- oder Nein-Frage beantworten. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei uns im Team sicherlich überall die Hand drauf haben, wie wird etwas technologisch umgesetzt? Weil wenn du kannst dir vorstellen, wenn du mehr als eine App hast, dann musst du da ein bisschen Ordnung im Zoo halten, damit das nicht irgendwie Wildwuchs ist, damit du Wiederverwendbarkeit von Code kriegst. kann es ja nicht alles immer komplett neu entwickeln. Ne? Man muss ja auf möglichst viele Bausteine aufbauen. Da haben wir eine sehr starke Hand drauf. Aber wir haben auch auf der anderen Seite eine Unterstützung dahingehend, dass wir sagen, was bieten die Plattformen? Was könnte man denn machen? Wie könnte man das dem Anwender denn, ich sag jetzt mal, gut in die Hand geben. Das nennt sich bei uns dann so App Creation Workshop. Das geht dann so 2-3 Tage. Das verwenden wir hauptsächlich für die internen Kollegen, dass wir Menschen auch wirklich begleiten. Was brauchen die? Brauchen die diesen Knopf wirklich? Ja, okay, sie brauchen den. Warum brauchen sie den? Also immer mal wieder hinterfragen, nicht einfach nur akzeptieren. Das kennst du ja von ganz vielen alten anderen Systemen. Die Leute erzählen, wir brauchen das, dann baust du es ein und wunderst dich am Ende, warum dein Bildschirm mehr aus Knöpfen als aus Inhalten besteht. Und wenn man da mal kritisch hinterfragt, brauchst du das wirklich? Und vielleicht auch mal mit einem Vorschlag kommst, das dürfte der Agentur ja auch näher kommen als einfach nur abarbeiten. Dann bewegt sich da auf einen ganz guten Weg. Das machen wir aber tatsächlich hauptsächlich intern, weil für die externen Apps setzen wir auch sehr stark auf Agenturen, die uns an der Stelle auch mit unterstützen. Aber bei internen Apps machen wir das großteils allein.
Das heißt, ihr seid, wie du sagtest, ein Kernteam von Menschen, die sich um mobile Lösungen kümmern und ihr steuert dann entsprechende Dienstleister, die euch unterstützen, verstanden. Genau. Kommen wir kurz nochmal, weil das berufliche Portfolio ja den Anfang machen soll, so ein bisschen zu den internen Apps. Du hattest mir in einem Gespräch mal erzählt, dass ihr zum Beispiel auch mit, ich sag mal, neuesten Möglichkeiten, die Apple bietet, also wie zum Beispiel die Vision Pro, Dinge realisiert. Willst du davon mal kurz ein bisschen berichten, was ihr da an, ich weiß nicht, ob es ein Prototyp war oder sogar schon im Einsatz ist, was ihr da plant oder baut?
Also wir haben tatsächlich, wen wundert es, sobald die großen Plattformanbieter, hauptsächlich Apple, was Neues ankündigen, versuchen wir natürlich schon zu gucken, wo kann das helfen. Und das Beispiel, das du jetzt eben gebracht hast mit der Apple Vision Pro, das ist etwas, das lag uns schon viele Jahre am Herzen, dass wir gesagt haben, wenn Apple mal eine Brille rausbringt, müssen wir unbedingt einen Blick drauf werfen, weil wir mit Augmented Reality allgemein schon seit vielen Jahren arbeiten. Wenn du mal gerade am Rechner sitzt, du hast jetzt mal im App Store geguckt, nach den Anwendungen, da gibt es zum Beispiel mw.com/Revisar. Da findest du unsere Anwendung, die ursprünglich auf dem iPad begonnen wurde, Großes einfach sichtbar machen, wo wir gesagt haben, wir möchten sowohl Entscheidern als auch Bedenkenträgern die Möglichkeit geben, zu sehen, wie sich Infrastrukturprojekte, das Errichten einer Windkraftanlage, das Errichten eines Photovoltaikparks, das Errichten eines Ladeparks, wie sich das aufs Landschaftsbild auswirkt und ob das wirklich so ist, wie die Leute das befürchten oder vielleicht anders. Ich meine, wenn du aus dem Fenster guckst und ich dir sage, in 5 Kilometer Entfernung ist ein Windrad mit 200 Meter Turmhöhe oder 120 Meter Turmhöhe, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, aber mit einem iPad kannst du es sehen. Und weil du vorhin von der Brille gesprochen hast, ja, die Brille kam in den Staaten raus. Wir haben unsere Anwendung dann auch gleich für die Brille optimiert, dass wenn du die Brille aufziehst von Apple, die ja ein Virtual Reality, Augmented Reality Erlebnis dir bieten soll, haben wir diese Anwendung, die wir auf dem iPad haben, quasi überlegt, okay, 1:1 migrieren auf die Brille macht gefühlt keinen Sinn, ist ja eine ganz andere Gerätekategorie. Aber wie könnte die Brille unser Portfolio ergänzen? Und so haben wir halt etwas gebaut, dass man nicht in die Hand nimmt, an Ort und Stelle durchguckt und dann die Windkraftanlagen sieht, sondern wo man dann in einem Büro sitzt oder in einem Gemeindesaal sitzt oder auf einer Veranstaltung, auf einer Messe sitzt, die Brille aufzieht und sich dann quasi digital an Ort und Stelle teleportieren kann, um dann zu sehen, wie zum Beispiel landschaftsprägende Projekte sich auswirken, wie die aussehen. Und da waren wir am Tag 0 im App Store und hatten es sogar noch in kein Featuring von Apple geschafft, aber zumindestens mal in den Newsroom von Apple, weil die dann auch erwähnt haben, ach guck mal, der Energieversorger aus Deutschland hat ja auch was Nettes im App Store drin.
Ja, cool. Aber sag nochmal die URL in langsam, ich habe die so schnell nicht verstanden.
embw.com/revisar, R-E-V-I-S-A-R.
Ah, okay. Das sehe ich jetzt, cool. Das bedeutet, wenn ich so eine Brille jetzt am, was ist das, 12.07. oder so
bekomme. Sie kommt jetzt nach Deutschland, das stimmt, da freuen wir uns auch drauf.
Dann könnte ich die aufsetzen in einer Bürgerbefragungssituation, wenn man darüber redet, wo sollen hier Windräder hin. Und dann könnten diese Leute im Gastmodus diese Windräder in ihrer Landschaft sich angucken. Ist das richtig verstanden?
Du kannst dir damit dann die Windräder in der Landschaft anschauen, vorausgesetzt A, wir planen es und B, es ist gewünscht, dass das dort bereitgestellt wird. Ne? Also wenn wir natürlich ein Projekt nicht planen und bei dir Windräder hingestellt werden können sollen, dann können wir das schlecht visualisieren. Wir brauchen ja echte Planungsdaten, echte Windkraft. Wir müssen ja wissen, welche Modelle stehen dort. Aber damit hast du im Grunde recht. Wir können die Leute dann da digital hin entführen und ihnen das dann zeigen, wie das aussehen wird. Mhm.
Okay, wie kommt ihr auf, also wer ist der Product Owner sozusagen? Also wer kommt auf euch zu? Wer kommt auf euch zu und sagt, ich will das? Also kommt jemand auf euch zu oder macht ihr das selbst oder ist das eine Mischung?
Auch das ist eine Mischung. Also es gibt durchaus, jetzt gerade wenn du wieder die Endkunden-Apps anschaust, wo die Fachbereiche einen Bedarf haben, wo man sich gemeinsam dann an den Tisch setzt und überlegt, wie kann man das umsetzen, was brauchen wir dafür, was ist die Roadmap für die nächsten Monate und Jahre, um da Funktionalitäten für unsere Kunden bereitzustellen. Diese internen Lösungen, das ist teilweise durch, ich sage jetzt mal, das Begleiten von Menschen draußen im Feld, wie geht es euch, was braucht ihr, was beschäftigt euch, um daraus dann abzuleiten, was haben wir vielleicht in unserem aktuellen Technologiefundus, beziehungsweise was wird von den Herstellern ausgegeben an Lösungen, die jetzt vielleicht aktuell nur in den Staaten, Stand heute wäre das bei der Vision Pro der Fall, oder auch demnächst dann in Deutschland verfügbar ist. Das heißt, wir begleiten tatsächlich Menschen nach draußen. Also meine Jungs und ich waren schon offshore auf Windkraftanlagen, onshore auf Windkraftanlagen. Wir haben Menschen begleitet, die das Tür-zu-Tür-Geschäft gemacht haben. Wir saßen im Callcenter. Wir haben Menschen begleitet, die in Kraftwerksanlagen gearbeitet haben, um zu gucken, einfach was beschäftigt die Menschen, um dann auch einen Vorschlag zu bringen, was könnte euch denn vielleicht helfen? Mhm. Weil wenn du was gelernt hast, ich meine, ich bin jetzt in einem Konzern, das knapp 28.000 Mitarbeiter, ja, da gibt es eingefahrene Prozesse, da gibt es für alles eine Regel, da gibt es, ich will mich gar nicht beschweren, ja, fühle mich ja ganz wohl hier, aber es ist halt doch alles etwas, ich sag mal, ist das deine Aufgabe? Ja, nein. Und wir haben halt sehr früh festgestellt, dass es ein guter Weg ist, wenn du Leute begleitest und nicht den Manager fragst, was brauchen deine Leute, sondern wenn du die Leute begleitest und guckst, wie arbeiten die? Wo drückt denn der Schuh? Mit denen dann zu reden und wenn wir dann merken, ach guck mal, wir haben da was herausgefunden, da kommt was Neues raus, hilft dir das? Und dann die Leute quasi, diese Grasnarbenarbeit, sage ich mal, die Leute zu motivieren und zu begeistern für etwas und damit dann Projekte aufzusetzen.
Aber wenn man das jetzt mal so vertriebsorientiert ausdrückt, müsst ihr euch eigentlich eher bemühen, dass ihr viel genug zu tun habt im Konzern oder seid ihr eigentlich gut nachgefragt jetzt so nach, sagen wir mal, vielleicht einer Anfangsphase, aber dass einfach irgendwie die Auslastung total hoch ist, weil alle wollen jetzt irgendwas Mobiles oder irgendwas auf diesen Plattformen haben?
Also an Auslastungsmangel können wir uns nicht beklagen, weder die internen Kollegen noch die Kollegen, die wir quasi uns als Unterstützung dazu holen oder wo wir Aufgaben hin verteilen, gibt durchaus mehr zu tun, als Menschen da sind. Es ist gar nicht so einfach, auch Menschen zu finden, die sich, ich sag jetzt mal, auch auf diesen ständigen Wandel einlassen. Du findest viele Menschen, die sagen, ich habe keine Ahnung, ne, um jetzt mal bei Apple zu bleiben, ich habe schon immer in Objective-C programmiert, was will ich denn mit Swift? Sowas findest du tatsächlich immer noch, dass Menschen, ich sag mal, neueren Technologien skeptisch gegenüber sind, auch wenn sie aus der IT kommen. Ist nicht die Regel, findest du noch. Aber grundsätzlich haben wir tatsächlich ein ziemliches Spannungsfeld zwischen, wie kriegen wir es hin, dass der Bestand weitergeht, weil da gibt es ja auch ständige Neuentwicklungen, Erweiterungen, klar, Ergänzungen. Und wie kriegen wir es trotzdem hin, uns die Freiräume zu erstreiten, erkämpfen, zu erarbeiten, dass wenn jetzt zum Beispiel die Vision Pro rauskommt, dass die Leute sagen, oh, das ist eine gute Idee, da setzen wir uns mal hin, wir probieren mal einen Prototypen aus, mit dem gehen wir da mal auf Reisen, versuchen damit Menschen zu begeistern und gucken einfach mal, was draußen wird. Und müssen dann auch mit Erfolg oder Misserfolg leben. Ne? Ich meine, wenn etwas klappt, das ist so, mein Chef sagt immer, der Ketchup-Effekt, du schüttelst an der Flasche und wenn du Pech hast, kommt das ganze Ketchup auf einmal raus, musst du irgendwie gehandelt kriegen. Das ist durchaus ein Spannungsfeld bei uns. Ja.
Ja, cool. Sag mal, welche, es gibt ja die verschiedenen Apple OSs, iOS und macOS und so weiter. Für welche OSs macht ihr nichts? Also wo seid ihr noch nicht? Was habt ihr? Habt ihr CarPlay? Habt ihr für die Watch schon
was gemacht? Wir haben CarPlay, wir haben TVOS, wir haben für alles. Also WatchOS ist auch ein schönes Beispiel, wenn ich das gerade erzählen darf. Meistens denken die Leute ja immer daran, wir bauen was für einen Endkunden, das irgendwie fancy aussieht, oder wir bauen irgendwas für den Internen, damit er effizienter arbeiten kann. Jetzt ist das auf einer Watch, dass du sagst, okay, gut, ich sehe beispielsweise meine SAP-Einsatzliste, das ist ja ganz nett. Aber wir haben zum Beispiel auf der Watch eine kleine Anwendung geschrieben, die nennen wir digitaler Schutzengel. Das heißt, wenn Menschen bei uns draußen im Feld unterwegs sind, ich erwähnte, ne, bei Sturmschäden, wir haben jetzt auch gerade wieder Hochwasserthemen, das, wo die Versorgungssicherheit gefährdet ist oder wo allgemein was repariert werden muss oder wo Menschen in irgendwelche Gebäude gehen müssen, um an irgendwelchen Schaltschränken was zu arbeiten, da kann immer mal was passieren. Sie können stürzen, sie können gesundheitliche Probleme haben. Es gibt auch Situationen, wo Menschen schon bedroht wurden von anderen Menschen. Und in all diesen Situationen brauchen die Leute unter Umständen Hilfe. Und da haben wir uns dann überlegt, wie können wir denn zum Beispiel mit einer Apple Watch helfen, den Menschen Sicherheit zu geben. Und so haben wir diesen digitalen Schutzengel gebaut, der überhaupt nichts mit Produktivität zu tun hat, sondern einfach nur damit zu tun hat, aufzupassen mit Hilfe von Machine Learning, das auf der Uhr läuft, mit Hilfe von Sensoranalysen, die auf der Uhr laufen. Alles nativ auf der Uhr. Sicherstellen zu gucken, stürzt du? Wenn ja, wird nicht die Rettungskette von Apple alarmiert, sondern unsere. Bist du in Gefahrensituationen? Höre ich zum Beispiel, da sind wir gerade dran, gefährliche Geräusche, Feuer, Wasser, Schüsse, Schreie. Dass die Uhr dich dann fragt, geht's dir gut? Und wenn du dann nicht antwortest, dass dann auch eine Alarmierung ausgelöst.
Krass.
Wenn du von der Leiter fällst, die original Apple Watch kann keinen Sturz von Leitern erkennen. Der kann nur erkennen, dass du quasi stolperst und dich hingelegt hast oder du sitzt auf dem Pferd und reitest, ja, fällst runter, Busch auf, du rein, Busch zu, den Sturz erkennt er. Aber den Sturz von einer Leiter, weil du ins Leere trittst, den erkennt die Apple Watch nicht. Da haben wir dann auch wieder ein kleines Modell trainiert, was wir gerade evaluieren, um auch solche Stürze zu erkennen, damit die Menschen, die unsere Lösung am Handgelenk haben, wie heißt es so schön, auch abends noch sicher in die Hände ihrer Familie zurückkommen. Und das hat mit Produktivität, mit nackten Zahlen macht deine Arbeit schneller oder effizienter gar nichts zu tun, aber hat was mit dem Gefühl der Menschen, mit der Sicherheit der Menschen zu tun. Das ist echt schön, auch an solchen Lösungen dann mal zu arbeiten.
Das finde ich interessant. Die Idee zum Beispiel mit dieser App, die kam von euch oder kam die von...
Ja, die kam von uns. Also wir hatten, als die erste Watch rauskam, hatten wir da schon mal dran gesessen. Aber um ehrlich zu sein, die erste Watch war weder vom Akku noch von der Performance, war die gut. Und dann ist die Idee immer wieder mal aufgeflammt, aber dann wieder eingeschlafen, weil uns schlicht und ergreifend, ich sage jetzt mal, die Hardware gefehlt hat. Auch Sturzerkennung gab es damals ja noch gar nicht. Ne? So. Und mit der Zeit, dann kam ja später irgendwann auch mal die Apple Watch Ultra mit mehreren Tagen Laufzeit, mit einem stabilen Gehäuse. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben quasi diese Idee nochmal ausgegraben, haben unsere Kollegen, ja, Grüße gehen an Sascha, ist einer unserer Monteure, beziehungsweise ist einer der Monteure einer unserer Gesellschaften, die Netze BW, muss man korrekterweise so rum ausdrücken. Und dem haben wir das dann auch mal gezeigt und dann mal Feedback eingeholt. Guck mal, was fällt's denn davon? Und so entstand dann daraus, dass diese App nicht nur das Licht der Welt erblickte, sondern wir bieten das mittlerweile sogar als Dienstleistung über die Netze BW, über die Gesellschaft anderen an und haben jetzt gerade letzte Woche wieder ein Stadtwerk gewonnen, das seine Leute damit ausstattet und wir sind damit sogar auf internationaler Bühne unterwegs. Ja, also wir versuchen gerade in ganz Europa, also wenn ich sage wir, meine ich immer diese Netze BW, die nach außen auftritt, diese Lösung auch anderen Firmen anzubieten.
Und die ist aber dann, das ist dann eine B2B-Sache, ne? Also die gibt's nicht im
das
Store,
ist eine B2B-Sache,
sondern ja. Da muss man irgendwie über die Anbieter gehen.
Also der Vollständigkeit halber, sie ist schon im Store, aber du siehst sie nur, wenn du B2B-Kunde bist. Okay. Es ist kein alternativer App-Store, wie das heute mit Digital Markets Act oder irgendeiner komischen Geschichte von Apple der Fall ist. Das ist alles offizielle Apple-Infrastruktur, über die das vertrieben wird. Aber man sieht es nur als B2B-Kunde. Und auch nur als B2B-Kunde von der Netze BW.
Okay, also ich mache mal hier einen kurzen Zusammenfassung. Ihr seid da wirklich umfassend unterwegs. Meine Frage, ob ihr auch andere Plattformen bedient, hast du schon beantwortet. Ich interessiere mich aber nur für die Apple-Plattform heute, damit wir da irgendwie so in dem ganzen Universum sind. Aber ich habe so ein paar Themen, die zu dem passen oder die damit zu tun haben, was du machst natürlich, aber die auch so ein bisschen generischer sind. Und die eine Sache, die mich zum Start von diesem Blog mal interessiert, ist eigentlich, wenn jemand sich dafür interessiert, mobile oder sagen wir mal Apple-Systeme zu entwickeln. Und ich meine damit nicht eine Web-App in Java oder in PHP oder so, sondern ich meine wirklich eine native Apple-Sache machen will. Also als simpelstes Beispiel, also irgendwas für iOS oder für WatchOS oder für tvOS. Wie Und mit der Bitte um eine Übersicht erstmal nur, wie geht das los? Also was klicke ich an, wo gehe ich hin und in was für einer Sprache vor allem würdest du empfehlen, gerade wenn es jüngere Leute sind, also denk mal eher an 21-jährige oder 19-jährige Leute, wie startet man das auch zu machen, etwas zu entwickeln für diese Welt?
Ich habe das Thema ja tatsächlich häufiger, weil man kann sich es vielleicht vorstellen, wir haben ja auch Werkstudenten und Auszubildende, die gerne mal anklopfen und fragen, kann man bei euch vom Praktikum bis berufsbegleitend, was kann man bei euch so machen? Und dann kommt meistens um die Ecke, dass die Menschen sich vielleicht schon mal mit Softwareentwicklung beschäftigt haben, aber nicht immer oder in den seltensten Fällen mit Apple-Ökosystem. Wenn wir die Leute dann nehmen und sagen, so, was brauchst du denn dafür? Dann führt natürlich ganz erstmal kein Weg an einem Mac vorbei. Das heißt, wenn du für die Plattform entwickeln willst, brauchst du einen Mac. Du brauchst die Entwicklungsumgebung von Apple. Die kriegst du bei developer.apple.com. Kriegst im App Store die Xcode-Umgebung heruntergeladen und dann wirst du aber nicht alleine gelassen, sondern das hat Apple mittlerweile echt schön zusammengestellt. Du kriegst, je nachdem, wie dein Fortschrittsgrad ist in einer Programmiersprache, die heißt Swift, kriegst du die Möglichkeit, Dinge an die Hand zu bekommen, wie löse ich bestimmte Probleme, wie nähere ich mich technologisch einer Herausforderung, beziehungsweise wenn dich mehr interessieren würde, wie gehe ich das Ganze konzeptionell an, auch dann kriegst du bei developer.apple.com durchaus Hilfsmittel an die Hand gegeben, die dir helfen, einen Einstieg zu finden. Bei der Dokumentation von Apple muss man allgemein sagen, die ist für den Einstieg ist die gut, wenn es mal richtig tief geht, glänzt sie auch mal mit Lücken, ja, also manchmal findest du auch nur durch geschicktes Ausprobieren raus, was hat sich eigentlich der Originalentwickler bei Apple dabei gedacht, diese Funktionalität bereitzustellen, da muss man dann doch schon mal ein bisschen tiefer graben, gibt man auch gerne mal Feedback nach Cupertino, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachgeschärft werden muss, aber im Grunde ist der Einstieg relativ simpel. Swift ist auch eine ziemlich, was heißt ziemlich, ich persönlich finde auch eine leicht zu erlernende Sprache und vielleicht da, um da noch einen kleinen Abschluss hinzukriegen. Carina und Thomas, ne, meine beiden Kids, die haben zum Beispiel auch Swift Playground auf ihren iPads, wo ich dann immer wieder mal trieze, dass wenn sie sich mal für das Thema interessieren sollten, was das Thema Softwareentwicklung angeht, was das Thema IT angeht, Swift zum einen zu nutzen, um eine dieser modernen Programmiersprachen zu lernen und andererseits auch, um das Hirn ein bisschen in Richtung logisches Denken. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich immer noch, wie ich damals mit Turbo Pascal Bubble-Sort-Algorithmen versucht habe zu erzeugen. Das hilft mir heute noch. Nicht, dass ich Bubble-Sort brauche, aber so dieses, was sind Variablen, wie nähere ich mich einem Problem, was sind Abfragen, was sind Schleifen und damit die auch solche Konstrukte lernen. Mhm.
Nur mal kurz zur Einordnung, weil wir sind ja hier auch dazu da, ein bisschen zu einen Überblick zu geben. Also Swift, ja. Ist das eine Swift. Programmiersprache oder ist das eine Metaebene?
Das ist eine Programmiersprache. Früher war das Objective-C. Okay. Das ist ja das, was Steve damals, als er von NextStep zurückkam, Richtung Apple mitgebracht hat. Und mittlerweile ist das Swift. Wer heute anfängt, für die Apple-Plattform zu entwickeln, egal ob Watch, TV, Vision, Phone, okay. Tablet, Swift. Swift ist das Maß der Dinge.
Und das, was man sich runterlädt, ist Swift Playgrounds oder irgendwas anderes?
Swift Playgrounds ist das, wenn du da hast, also bei Swift Playgrounds bist du spielerisch an Programmierung herangeführt. Mhm. Das ist für jeden, der noch nie programmiert hat, noch gar keine Erfahrung mit Programmierung hat, ist das sicherlich ein guter Start. Mhm. Kann man sich auf dem iPad installieren, da kriegt man dann über so eine Spielfigur Aufgaben gestellt, die man über Kommandos, das sind dann Swift-Programmierzeilen, lösen kann, damit die Figur ein Problem im Spiel löst. Wenn du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast oder, ich sag mal, größere Dinge schreiben willst, dann installierst du dir die Entwicklungsumgebung. Da ist dann ein Editor für worin du deinen Source-Code schreibst, also die Programmierbefehle. Da ist eine Vorschaufunktion. Da sind auch höherwertige Tools drin, die dann später gucken, wie viel Strom verbraucht eigentlich dein Code auf dem Gerät.
Und wie heißt das?
Das heißt Xcode.
Das ist immer noch Xcode, genau. Alles klar.
Das ist immer noch Xcode.
Das wollte ich nur wissen. Das heißt, eigentlich hat sich die Umgebung gar nicht geändert, sondern nur, also da, wo man sozusagen richtig programmiert, sondern nur die Sprache. Und noch als letzter Punkt zu Swift, woran ist das angelehnt? Wie kann man das, ist das wie PHP, ist das wie Java, ist das wie C++?
C++ for the rest of us, würde, glaube ich, Apple sagen. Also es ist definitiv eine objektorientierte Programmiersprache. Sie ist, wenn man sie sich optisch anschaut, gar nicht so unterschiedlich zu zum Beispiel Programmiersprachen der anderen Plattformen, über die wir heute ja nicht reden. Ja, da heißt das dann Kotlin. Ist zwar in der Syntax ein Ticken anders, aber von der Optik sieht es irgendwie ähnlich aus. Ist aber eine sehr stark abgesicherte Sprache. Ja, also während du bei C noch sowas hattest wie, wenn ich eine Variable anspreche, dann könnte es sein, dass diese Variable, also ein Wertspeicher, gar nicht vorhanden ist oder zu klein oder zu groß oder was auch immer ist und du dann Fehler im Code kriegst, da fängt Swift schon ziemlich viel von ab. Darum ist es auch leichter, Swift zu lernen als zum Beispiel C.
Okay. Nächstes großes Thema ist für mich das Thema Apple Intelligence beziehungsweise AI. Und da speziell, weil das darauf aufbaut, auf diese Entwicklungssache, gibt es so etwas wie von Apple schon so etwas wie so ein Copilot, wo ich quasi gar nicht unbedingt die Code-Syntax selber wissen muss, sondern irgendwie sage, hey, liebe Open ChatGPT oder in dem Fall halt Apple Intelligence, ich möchte jetzt hier mal, dass dieses komische Quadrat da über meinem Bildschirm hüpft, wie ein Känguru, kannst du das mal bitte programmieren?
Also von Apple selbst wurde jetzt erst zur letzten Entwicklerkonferenz etwas dazu angekündigt, dass du etwas wie Copilot in Xcode zur Verfügung gestellt kriegst, aber halt was von Apple. Vorher musste man sich helfen mit GitHub Copilot oder solchen Sachen, musste man sich früher behelfen, dass man etwas in dieser Art als Entwickler zur Verfügung hat. Von Apple selbst, wie gesagt, wurde das jetzt erst angekündigt. Und angekündigt deswegen, weil, weißt ja auch, ne, Apple mit seiner Entwicklerkonferenz sagen, in unseren neuen Betriebssystemen und in unseren neuen Umgebungen wahrscheinlich ab September dann für die breite Masse verfügbar. Hm. Wer das heute schon ausprobieren will, kann das in großen Teilen schon tun. Man kann sich ja auch kostenlos bei developer.apple.com registrieren und dann auch Betas schon nutzen, Entwickler-Betas schon nutzen. Aber ich würde einfach sagen, spätestens ab September sollten dann alle diese Funktionalitäten zur Verfügung haben. Und dann kannst du tatsächlich auch sagen, ich habe folgende Herausforderung. Wie kann man das denn, ich sage jetzt mal, in Code gießen und wirst dann von deinem digitalen Kollegen begleitet, diese Lösung zu bauen.
Und hast du das mal gemacht von mir aus mit diesen Behelfssystemen, mit GitHub und so weiter? Hast du mal in Swift, geht das überhaupt auf GitHub? Und wenn ja, irgendwas mit einer KI gemacht? Also wirklich für also ein natives Apple-System?
Es ist durchaus, ich sage jetzt mal, so ein bisschen wie ein Schuss ins Knie. Das Xcode findet das überhaupt nicht so ganz so romantisch, diese Verbindung mit GitHub Copilot. Funktionieren tut's. Also du kannst mit GitHub Copilot durchaus auch Swift-Code, ich sage einfach, sich dabei unterstützen lassen, ne? Dass du einen Kommentar schreibst, ich brauche hier eine Funktion, die dies, das und jenes tut, und dann wird halt diese Funktion darunter generiert. Die Integration mit Apple AI habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das ist alles noch ganz frisch.
Okay.
Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Job besteht momentan hauptsächlich daraus, in Präsentationen zu gehen, über die Änderungen zu sprechen, weniger Hand am Code. Meine Jungs würden auch sagen, sie sind ganz froh, wenn ich nicht codiere, weil dafür mache ich das mittlerweile tatsächlich auch viel zu selten. Mehr so Hobby und Freizeit und Spaß und einfach mal gucken, funktioniert's oder nicht.
Klar, nee, worauf ich eigentlich mit diesen beiden Punkten hinaus will, ist, wird es sozusagen so wie ein Mensch bei einem TED-Talk, Namen muss ich nachliefern, gesagt hat, dass sozusagen die wirkliche Revolution von diesem ganzen AI-Zeug aus seiner Sicht ist, dass einfach programmieren können wirklich jetzt für alle möglich ist, weil diese ganze Hürde von wie geht diese Syntax und wie funktioniert das alles und Objekte instanzieren, dieses ganze Zeug zu verstehen, musst du vielleicht gar nicht mehr so doll verstehen. Du musst eigentlich mit dieser KI in Dialog gehen, bis sozusagen Stück für Stück dann deine App und dein Programm rauskommt. Da gibt's ja auch schon viele Startups und so. Und ich fand das spannend und ich wollte einfach mal wissen, wo da Apple steht. du sagst im Prinzip ganz am Anfang, das reicht ja auch erstmal als.
Also sie stehen ganz am Anfang, aber ein Punkt, den muss man tatsächlich auch zum Besten geben. Ich meine, wenn man mit Dienstleistern spricht, dann könnte man manchmal diese Klassifizierung, dass du ein Junior, Senior, Professional, wie auch immer, was die bessere Qualifizierung sein soll oder auch nicht, bekommst. Und man muss schon bemerken, dass jemand, der vielleicht ein paar Grundzüge kann und eine KI zur Seite gestellt kriegt, viel schneller größere Schritte tun kann, als es früher noch der Fall war. Ja, also natürlich in richtig komplizierten Situationen wird es aktuell immer noch schwierig. Aber wenn du sagst, ich brauche mal hier alleine, bist du dein Setup hingestellt hast, wie baue ich mir meine Klassen, wie strukturiere ich meinen Code vor, wie bereite ich bestimmte Dinge vor, welche Architektur setze ich um? Da kannst du schon sehr viel durch Kommandos, durch KI-Interaktion schon auch vorbereiten lassen, wo du dann quasi schon auf einem bestellten Feld sitzt und dann nur noch so ganz spezifische Punkte vielleicht selbst einbauen musst.
Naja, ich finde, mein Erlebnis ist, dass ich in so eine Markdown-Sache lösen musste. Also ich musste in Google Docs Markdown, was da irgendwie angekommen ist, konvertieren. Und Google Docs kann das nicht. Das kann das nur, wenn du das live eintippst, aber nicht, wenn das irgendwie da reingekommen ist. Und dann habe ich mit diesem App-Script von Google noch nie was gemacht. Und dann habe ich irgendwie ChatGPT irgendwann eines Morgens gefragt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von App-Script und so weiter. Und dann hat das mir immer irgendwas gegeben und ich kann das so grob lesen. Und dann habe ich irgendwie nach 2 Stunden etwas gelöst, was wir wirklich ewig lösen wollten, was nicht ging. Und ich bin total alleine in diesem App-Script-Zeugs, inklusive Infrastruktur. Na, und irgendwann, jetzt hat das dann ein richtiger Programmierer verfeinert und richtig gut gemacht, aber diesen Lösungsweg im Dialog mit der KI überhaupt zu finden, also diese Möglichkeit zu haben, das war wirklich sensationell für mich. Ne? Und wenn das in das Apple eingebaut ist, dann ist es echt cool.
Das meinte ich auch mit dem Junior, ne? Dass du dann, also jetzt nicht, dass ich dich als Junior bezeichnen will, weiß Gott nicht, aber schon. Aber du stehst halt da und stehst vor einer Herausforderung und du kriegst halt darüber tatsächlich auch nochmal neue Gedanken und neue Unterstützung, als du es früher mit, ich sag mal, let me Google that for you, als du das hättest lösen können. Ja. Also auch mein persönliches Googlen hat extrem nachgelassen.
Naja, klar. Dann gibt es einen anderen Blog, der mich interessiert, wo ich relativ viel auch in meinem Buch damals drüber geschrieben habe und wo vieles davon auch lustigerweise auch echt so gekommen ist, nämlich das Geschäftsmodell von Apple, das ja immer mehr in die Richtung geht, na klar, sie verkaufen Geräte, sie verkaufen sie sehr teuer, verdienen sehr viel Geld, sind jetzt gerade nicht mehr die wertvollste Firma, das ist, glaube ich, Nvidia gerade geworden, aber im Prinzip sind sie da in den Top 5. Und sie sagen ganz klar, Datenschutz ist unsere DNA, immer mehr, jetzt auch bei Apple Intelligence, machen ganz viel auf den Geräten, machen so wenig Cloud wie möglich und wenn, dann ist es angeblich jetzt werbemäßig gemeint, ne, Keynote, super sicher. Die kritische Frage ist, du bist ja viel näher dran an diesen Entwicklersachen. Würdest du das unterschreiben, dass das wirklich so ist, dass Apple in der Tiefe der Technik wirklich diese DNA-Datenschutz und persönliche Daten sind sicher verankert hat? Und wenn ja, warum?
Also, das Zögern in meiner Stimme ist nicht der Kritik, weil ich das kritisch sehe, sondern weil ich einfach überlege, was sind jetzt die richtigen Worte, die ich wähle. Ich bin der Meinung, dass Apple diesen Anspruch wirklich hat. Natürlich haben wir in der Vergangenheit auch mal Fälle gehabt, wo eventuell Dinge nicht ganz so sauber vielleicht waren. Ne? Wir erinnern uns, es gab mal den Fall, dass Menschen Qualitätsprüfungen von Siri gemacht haben, wodurch sie Audioschnipsel von Siri zur Verfügung gestellt bekommen haben als Dienstleister, um zu gucken, ob Siri richtig verstanden oder nicht. Das bessert Apple dann ja nach. Warum ich Ihnen das mit dem Datenschutz glaube, ist, erstens, Sie haben eine sehr schöne Dokumentation. Schön meine ich jetzt nicht in Form von Optik, ja, Apple-Produkte optisch sehr schön, sondern halt auch vom Umfang her, von der Häufigkeit, wie das aktualisiert wird, was Sie alles beschreiben. Ich habe auch mal das eine oder andere, ich sage jetzt mal, Security-Finding selbst gefunden und kenne daher, wie Sie da mit einem gearbeitet haben. Da kann man sich eigentlich auch nicht wirklich beschweren. Sicherlich gibt es immer noch, ich sage jetzt mal so, die höherpreisigen Kopfgeldjäger für Sicherheitsrisiken, die dann sagen, die Zusammenarbeit mit Apple ist schwierig, aber mit welchem Laden ist es dann an der Stelle einfach? Ich glaube schon, dass Sie das ernst nehmen. Du merkst auch, jetzt auch, weil du Apple Intelligence gesagt hast, dass sie da ordentlich brüten, wie sie das hinkriegen, weil ich sag mal, mit solchen Tools zu konkurrieren wie ChatGPT ist halt schwierig. Wenn, soll keine Unterstellung sein, ja, aber wenn die halt ihr Modell trainieren auf dem Garbage des Internets und einfach mal alles reinschmeißen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist das natürlich nochmal eine andere Herangehensweise, wenn du sagst, nee, also eigentlich sind die Daten meiner Kunden für mich ein hohes Gut und ich möchte mir was überlegen, wie kriege ich es trotzdem hin, den Menschen in ihrem Kontext, in dem sie Hilfe brauchen, digitale Lösungen und Hilfen zu bieten, die später vielleicht auch mit ChatGPT angereichert werden können, wenn die Kunden das möchten, aber auch bis dahin schon ein sehr gutes Ergebnis liefern nach dem Motto, ich möchte morgen einen Termin in Stuttgart wahrnehmen, plan mir doch bitte mal die Reise und wie wird das Wetter und kannst das bitte im Kalender eintragen und sag meiner Frau, ich komme später zur Party, dass das System Siri mit Apple Intelligence dahinter hinkriegt, ohne dass die Daten das Gerät verlassen. Es hat auch einen Haken, den will ich vielleicht ganz kurz noch zum Besten geben. Also zumindest so, wie Apple jetzt auch Apple Intelligence angekündigt hat. Das Kontextwissen, also was habe ich gerade für eine Mail offen, was steht in meinem Kalender, das weiß dein Gerät. Und ich persönlich, wir haben es schon gelernt, wir entwickeln für ganz viele Betriebssysteme. Das heißt, ich habe auch irgendwie alle diese Geräte irgendwie auch in meinem privaten Besitz, auch noch zusätzlich. Und wenn jetzt mein iPad irgendein Mail-Postfach nicht hat, was mein iPhone hat, dann kann ich schon auf meinem iPhone mit Apple Intelligence interagieren und sagen, gib mir doch bitte mal, keine Ahnung, die Wegbeschreibung zu meinem MRT-Termin nächste Woche. Das iPhone könnte das dann in dem Beispiel tun. Das iPad würde sagen, was denn für ein MRT-Termin? Weil es vielleicht den Termin nicht hat oder die Mail nicht hat. Das ist dann natürlich dann der Umkehrschluss, ne? Wo dann die Leute
gut, aber
dann irgendwann mit der Zeit das lernen müssen.
Das ist aber natürlich auch jetzt so ein sehr, glaube ich, ein Randgruppenproblem, dass man so viele Geräte hat und Konten und so weiter, dass das unübersichtlich ist. Ich glaube, die meisten Menschen haben dann vielleicht eine berufliche Mail und eine private und dann passt das. Aber ich will diesen Punkt kurz belegen, besprechen, weil viele Leute fragen ja und sagen ja, Apple ist scheiße, weil Siri scheiße ist. Ne? Das ist ja, wenn du mit Alexa redest, wenn du mit Google, lassen wir mal vielleicht außen vor, aber wenn du mit Alexa redest, dann muss man schon sagen, dann ist das eigentlich immer alles schnell und relativ gut. Man hat irgendwie das Gefühl, okay, die versteht auch meine Mama und alles ist super und Siri muss immer irgendwie so, hat immer irgendwas mit dem Internetverbindung und das HomeKit gilt nicht und so weiter und so fort. Ich sag dann immer, das liegt daran, dass Apple sich sozusagen selber quält mit Datenschutz, mit Verschlüsselung, mit ganz viel auf dem Gerät machen und nur das auf den Server schicken, was nötig ist. Und das wird jetzt alles besser, weil jetzt kriegt die Siri auch eine richtige AI. Stimmt das, wenn ich sowas sage?
Ist zumindest ein großer Anteil. Also ich glaube schon, dass Siri auch zu mehr in der Lage wäre, ohne Datenschutz zu verletzen, auch ohne solche Ergänzungen, wie wir sie jetzt durch Apple Intelligence bekommen. Ich glaube auch, persönliche Meinung, dass Apple diesen ganzen Intelligence-Kram am Anfang auch so ein bisschen verschlafen hat. Ne? Wenn du mal überlegst, Siri, wann kam Siri raus? Siri wurde ja damals von einem anderen Anbieter gekauft. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwas 14, 15 Jahre her. Damals hatte Siri in dem Konzept von dem Anbieter durchaus mehr Funktionalitäten, als Siri Stand heute ohne Apple Intelligence hat. Das heißt, damals war auch schon mehr vorgesehen, warum Apple das dann nicht übernommen hat. Oh, das ist schön, dass meine Siri gerade mir geantwortet hat. Das ist toll. Entschuldigung. Das weiß ich nicht. Aber ja, auf der anderen Seite, Siri wird jetzt, muss man so sagen, schlau.
Also das, was und hast du das schon in der Beta gesehen? Anders.
Also ich war leider nicht drüben. Ich hatte einen Kollegen, der drüben war. Da gab es Präsentation. Man hat es nicht in die Hand gekriegt.
Okay.
Es ist ja auch in der aktuellen Beta ist Apple Intelligence und die neue Siri noch gar nicht drin. Mhm. Man geht aktuell davon aus, dass es erstmal die Beta von iOS voranschreitet und dann später ist eine Beta für Apple Intelligence gibt. Aber das, was Apple einem da verspricht, das hört sich erstmal gut an. Und ich meine, wir beide kennen jetzt Apple schon ein paar Jahre. Die hängen sich sehr selten aus dem Fenster und erzählen was über Roadmaps. Ich meine, wenn sie was erzählen, halten sie es meistens, wenn es nicht AirPower heißt.
Und oder Apple Car, aber gut, das haben sie nie erzählt.
Ja. Ja, genau. Also ich meine, über Produkte, über die sie nie reden, da kannst du schlecht das Kreuz über sie brechen.
Ja.
Also von der Seite glaube ich, dass sie das erkannt haben und das Konzept, das sie jetzt haben, was mache ich lokal auf dem Gerät? Was mache ich, wenn das Gerät nicht weiterkommt in meiner ganz speziellen KI-Apple-Cloud? Und was mache ich, wenn auch die nicht weiterkommt Und wie mache ich das dem Anwender transparent? Wie setze ich den Anwender in die Verantwortung nach dem Motto, du, wir kommen nicht weiter, wir brauchen jetzt das Weltwissen von zum Beispiel ChatGPT. Bitte stimmt zu, das kann aber folgende Konsequenzen haben. Die meinen das schon ernst und ich finde das wirklich, das hat, also ich meine, die Produkte sind teuer, die kosten gutes Geld, aber du kriegst auch etwas, wo die sich auch Gedanken machen und was nicht irgendwie nach 12 Monaten dann auf dem Google-Friedhof landet.
Absolut. Also, ich finde diesen ganzen Grundansatz ja total richtig und gut, also die Privatsphäre zu schützen und ganz anders als Silicon Valley sonst, einfach zu sagen, wir verkaufen hier keine Daten, wir sammeln keine Daten, auch wenn sie Daten sammeln müssen für ihre internen Sachen, sondern wir versuchen auch rein technisch und für die Fachleute nachvollziehbar so viel wie es geht an diesen Dingen zu arbeiten. Das ist eine tolle Positionierung von so einer Firma, die auf jeden Fall deutlich besser ist, glaube ich, als viele andere, die eben auf dem Ausspionieren zumindest analysieren, sagen wir mal dazu, von Daten basieren. Hast du irgendeinen Gedanken, weil ich das gerade erwähnt habe, fällt mir das gerade ein, hast du irgendeinen Gedanken zum Apple-Auto? Also warum gab es das wahrscheinlich, man weiß es ja nicht hundertprozentig, glaube ich, aber warum gab es da viele Milliarden Investitionen und warum gibt es das jetzt nicht? Hast du irgendeine Idee?
Also wie du schon sagtest, ne, Wissen tun wir alle nichts und außer, dass man den Gerüchteflurfunk hört. Ich glaube einfach, dass sie ihren Ansatz, die sie an ein Produkt haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, Apple bringt ein Auto, dann würde ich mir vorstellen, dass dieses Auto in irgendeinem Punkt anders ist als das, was wir heute als Autos bekommen. Und dass sie dem nicht gerecht werden konnten. Es gibt ja auch Gerüchte, wo dann Tim Cook und wer nicht alles da irgendwelche Probefahrten hatten, wo Menschen dann den Sprecher von Siri gemacht haben, weil sie alles mit Sprache steuern wollten und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite Problem ist, mit wem machst du denn das? Also ich meine, Apple lebt ja sehr stark auch von seiner Vertriebsmannschaft, von seinen Apple Stores und ich finde es schon spannend, wie sie ihre Stores, auch als das jetzt in Amerika eingeführt wurde, wie sie dann da quasi angefangen haben, die neuen Schränke und die Sachen für die Vision Pro zu machen und was ist denn ihr Vertriebskonzept für Autos? Mhm. Wer soll ihnen das denn bauen? Ich meine, die haben zwar Fabriken mit Chips und Konsorten, aber wer baut ihnen denn dann das Apple Car, wenn es das gäbe? Und das Dritte ist, ich meine, wir kriegen ja alle irgendwie mit, was ist denn jetzt mit der Elektromobilität, wer betritt alles den Markt? Jetzt ist Apple natürlich kein Niedrigpreissegment, wo die unterwegs sind, aber mit wem treten die da in Konkurrenz? Und wie erfolgreich ist das, um daraus the next big thing zu machen? Ich meine, das ist ja so auch so das Gefühl, ne? Ist es Apple Car, ist es Vision Pro, ist es KI? Was ist denn jetzt das next big thing? Was macht denn das Leben, ich sag mal, nach dem iPhone aus? Vor der Herausforderung stehen sie ja gefühlt noch.
Ja, und ich glaube halt, ich glaube, ich meine, das ist ja irgendwie, ein Drittel meines Buches damals war ja, die Visionen sozusagen sich vorzustellen, wie würde ein Apple-Auto aussehen, wie würde eine Küche von Apple aussehen oder wie würde irgendwie eine Schule von Apple aussehen. Diese Szenarien waren da ja auch irgendwie ein Punkt. Und ich glaube, dass diese Grundidee, Datenschutz, gute User Experience integriert, Ökosystem funktioniert, was manche ja auch kritisieren, das würde sich schon anbieten für ein Auto. Ich meine, Tesla hat es vorgemacht mit ihren Innovationen und vieles davon erinnert mich an Apple als Haltung, also zumindest aber wenn ich in dieses Ding komme und nur einen Screen habe, so, und sonst ist alles weg. Das ist halt ja, schon krass, ne? So, und viele andere Sachen. Insofern, ich hätte gedacht, okay, das wäre eine gute Idee. Und es wäre auch Zeit gewesen. Und ich war eigentlich ein bisschen traurig, als ich dann hörte, dass es aufhört. Aber okay, Apple Car. Wir sind ja immer ungefähr so bei einer Stunde mit diesem Podcast. Das heißt, nach meiner Uhr haben wir noch so 12 Minuten. Das muss aber nicht auf Punkt sein, nur mal so zur Einordnung. Aber ich habe mal eine Frage, wenn man jetzt überlegt, ich bin ja Apple Fanboy als Steve Jobs noch da war und dann wurde er gefeuert, dann war, blieb ich Apple-Fanboy, also ich war wirklich einer von dreien auf der Welt, weil niemand mehr Apple-Fanboy war, fast. Und dann waren da diese ganzen komischen CEOs und so weiter und dann ist er zurückgekommen und dann war natürlich die große Zeit, Ende der 90er, wo dann, wo wir dann alle irgendwie total durchgedreht sind, weil er irgendwie eine Innovation nach den anderen brachte und dann den iPod Anfang der Nuller und er und Johnny Ive sind die großen Idole. So. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen und in alten Zeiten schwelgen, auch wenn ich das jetzt super gerne würde. Die Frage, die ich mir stelle,
ist, nachgedacht.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist, was jetzt Johnny ist weg, macht noch manchmal was, aber der Johnny Ive ist jetzt ja wieder in London und hat da seine Firma und Steve Jobs ist halt leider gestorben. Und Tim Cook macht das ja super alles, keine Frage, aber gibt's aus deiner Sicht oder hast du irgendeine, auf irgendeiner WWDC Leute gesehen, auf Bühnen, irgendwas, wo du sagst, okay, da wächst so eine neue, ja, so eine neue Garde nach. Muss ja auch nicht genauso cool sein wie die beiden. Aber gibt es das oder ist das jetzt einfach ein, ich sag jetzt mal fast lästerlich, ein ganz normaler Konzern und gut?
Also, ich glaube, du kommst ab einer gewissen Größe gar nicht vorbei, ein Konzern zu sein, auch wenn Apple das sicherlich anders erzählt oder erzählen würde. Ich muss noch einen Satz zu Steve sagen und dann damit schließe ich die Brücke für mich zu deiner Frage, wie das vielleicht nach Tim Cook weitergeht. Als Steve Jobs damals verstarb, ich bin ja auch quasi geswitcht von Windows, war ja damals Ausbildung, Windows NT-Administrator. Ich habe ja Windows geliebt, bis ich den ersten Mac privat in der Hand hatte. Und dann habe ich gedacht, als Steve Jobs starb, zum Glück gibt's das Windows Phone noch. Das ist wenigstens ein bisschen noch was Anständiges, falls es mit Apple jetzt bergab geht. Und mit Apple ging es nicht bergab. Und Tim hat das Ruder ganz gut in die Hand genommen. Ja, ich meine, auch die ersten Auftritte von Tim auf der Bühne waren dann auch so ein bisschen, okay, das kenne ich von Steve anders, ja, aber es hat sich alles gefangen. Dann ging Johnny Ive weg und es hat sich alles gefangen. Und jetzt stehst du vor der Frage, ohne jetzt, dass ich was weiß oder dass ich mir darüber ein Urteil erlauben darf, aber der Tim ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und du kannst ja schon die Frage stellen, wie lange hat er denn vor, das zu machen? Oder wann ist auch ein guter Moment, es vielleicht abzugeben? Ja, also ich meine, manche Leute musst ja auch, die gehen ja dann vielleicht nicht freiwillig, die gehen dann aus Krankheit oder wann ist der richtige Moment? Und dann stehst du da und guckst dir die Garde an und du merkst, dass diese ganze alte Garde, die damals um Steve herum entstand, dass die halt auch entweder weg sind oder in die Jahre gekommen. Und dann stellst du dir schon die Frage, wer könnte denn da eventuell mal in die Fußstapfen steigen, um sowohl, ich sag mal, diese Bühnenpräsenz, diese Frechheit auf der Bühne zu verkörpern. Ja? Ich meine, es gibt genügend Menschen, die auf Weltbühnen Präsentationen halten für namhafte Firmen, denen man, früher hat man gesagt, den Stock aus dem Arsch ziehen muss, damit da irgendwie dynamisch und locker und flockig irgendwas rüberkommt. Ja, das ist ja nicht jedem seine Sache, aber wenn du halt so einen Job inne hast, musst du ja auch irgendwas entweder verkörpern oder Menschen befähigen oder keine Ahnung was. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Kollege heißt. Ich finde einen tatsächlich, der sticht immer wieder raus, und zwar seitdem wir diese M-Architekturen haben. Der Kollege, der immer die neuen M-Prozessoren, nicht der Mann, der die Prozessoren schraubt, ja, mit seinem Akzent, den meine ich jetzt nicht. Ich muss mal gucken, wie der heißt, vielleicht können wir das nachliefern. Der aber dann sagt so, oh, und jetzt ist der M4 auch in dem iPad drin und der M3 war im iMac drin und keine Ahnung was. Den finde ich tatsächlich, der hat auf der Bühne, der ist jung, der ist frech, den merkst du den Spaß auch an. Aber ansonsten hält sich der Laden natürlich mega bedeckt. Ja, ich hätte echt schon eine Wette eingehen können, dass Tim bald geht, weil ich erinnere mich, ich hatte irgendwann mal ein Interview gehört, wo er angedeutet hätte, er bleibt noch bis zum Next Big Thing und ich dachte, Next Big Thing ist dann die Vision Pro. Aber jetzt, als wir jetzt das letzte Interview gehört haben, wo Apple Intelligence gelobt wird, da hat er gesagt, dass er so gar kein Interesse hat, irgendwie den Laden zu verlassen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich meine, allein der Aktienkurs, ne, wenn du überlegst, das wäre eine unkoordinierte Kommunikation. Was meinst du, was mit dem Aktienkurs los wäre, okay, wenn es heißen würde, Tim verlässt das Schiff und es ist ungeklärt, wer das Schiff übernimmt.
Gut, das werden sie nicht
machen. Macht die Aktie Achterbahnfahrt, ja. Also ich meine, das kannst du nicht erlauben.
Gegen Ende des Podcasts stelle ich immer so schnelle Fragen mit entweder oder, aber bevor ich das tue, wenn du jetzt aber auch gerne schnell darauf antwortest, also spontan vor allem, was ist die beste Software von Apple?
Keynote.
Ach echt?
Ja, ich liebe Keynote. Ich mache alles mit Keynote. Keynote ist für mich das Maß der Dinge und ich bin glücklich, ein Sonderling im Konzern zu sein, weil alle um mich herum nutzen PowerPoint und ich kriege da Plug. Keynote, 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 Keynote.
Ja, ich habe ja auch mein Leben damit verbracht, aber dann habe ich irgendwann auf Google Work Dingsbums umgestellt und da muss man sagen, ist dieses, wenn du halt in diesem Google, in dieser Google-Welt bist und diese ganzen Sachen teilen kannst und so weiter, dann ist es halt extrem effizient, mit diesen Google-Presentations oder wie das heißt, zu arbeiten. Mhm. Und ich habe wirklich seit Jahren nicht mehr Keynote in der Hand gehabt. Und jetzt letztens habe ich bei, ich glaube, mit dieser Vision Pro das ausprobiert. Und, und dann steht man ja irgendwie so wie auf so einer richtigen Bühne und hat dann da seine Screens auf so einem Monitor.
Steve
und
Jobs so. Theater.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht, okay, das ist cool, das will ich auch nochmal. Okay, und dann musst du natürlich auch die Frage beantworten, was die beste Hardware von Apple?
Ja, ganz ehrlich, da bleibt für mich nur das iPhone übrig. Ja, so sehr ich die Vision Pro liebe, aber das iPhone ist mein alltäglicher Begleiter. Ohne iPhone wäre schwierig für mich.
Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich einfach für die halbe Welt so, ne? Dass das iPhone das Ding ist. Also dieses Spiel, dieses Entweder-Oder-Spiel, das geht auch ganz schnell. Das finde ich deswegen ganz nett. Ich weiß nicht, ob du den Podcast Alles gesagt kennst von Zeit und Zeit Online und Zeit Magazin. Das ist mit Jochen Wegner und Christoph Arment und da interviewen die Leute so lange, bis die selber sagen, jetzt ist alles gesagt und müssen ein Schlusswort sagen. Und da gibt es auch ganz oft dieses Ding. Und das ist natürlich alles viel cooler und intellektueller da. Aber ich finde das so cool, dass man selber dabei immer so gerne so ein bisschen mitmacht. Und deswegen frage ich natürlich eine jetzt Einstiegsfrage, die sehr einfach ist, natürlich Apple oder Windows?
Apple.
Windows oder Linux?
Linux.
Mac oder iPad?
iPad.
iPhone oder iPad?
iPhone.
Apple Watch oder iPhone?
iPhone.
Steve Jobs oder Tim Cook?
Steve.
Tim Cook oder Johnny Ive?
Johnny.
Programmieren oder Design / konzipieren?
Design konzipieren.
Design oder intern verkaufen?
Design.
Okay. AI, also Apple Intelligence oder ChatGPT?
Apple Intelligence. Einfach, weil das Konzept dahinter ist mehr als nur ein Chatbot. Da ist einfach noch so viel Potenzial drin. Das haben die echt gut verkauft. Entschuldigung, ich habe das Format gesprengt. Ich bin wieder aufmerksam.
ChatGPT oder Siri? Heutige Siri?
Oh, ChatGPT. Heutige Siri,
vielen Dank.
Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht.
Ich habe so einen Kurzbefehl gemacht. Dann sage ich Siri und dann sag mal, so heißt der Kurzbefehl. Und das triggert das ChatGPT an, also und dann fragt es mich, was ich wissen will. Das triggert das ChatGPT an. Und dann sind die Leute total beeindruckt, wenn du das im Auto machst, weil die denken, das ist die Siri. Und du stellst halt so eine krasse Frage und in Wirklichkeit antwortet Siri eigentlich nur mit ChatGPT. Also so geht es dann.
Das wird alles gut. Ich glaub's mir, das wird gut.
Swift oder C++?
Swift.
Rad oder Auto?
Auto.
Auto oder Zug?
Auto.
Zug oder Fliegen?
Zug.
Solar oder Wind?
Solar.
Tesla oder insert beliebige deutsche Automarke?
Völlig egal, Tesla.
Model Y oder Model S?
Ich bin Familienvater, Model Y. Ansonsten wäre es ein Model 3.
Das war das Model 3, ist das flache, also das preiswerte, das Einstiegsding, ne?
Das ist halt vor allem kleiner als das S und ein bisschen spritziger. Okay. Und wenn du keine Familie hast, passt halt das Thema mit Koffer und so nicht. Und darum haben wir das Model Y, weil zwei Kinder, Hund, Frau, knapp 700 Liter Fassungsvermögen. Wir wollen ja auch in Urlaub. Und Reichweite.
Ja, okay, darüber müssen wir eigentlich auch noch reden, aber da reicht die Zeit nicht. Mal, vielleicht kriegen wir es noch hin. Dann gibt es nur noch Meer oder Berge?
Meer.
Meer. So, und eigentlich habe ich mir vorgenommen, noch zwei Fragen zu stellen. Das mache ich auch erstmal und dann gucken wir noch, ob wir noch eine Tesla-Folge später. Also, wenn du nur ein Apple-Produkt mit auf eine Insel nehmen kannst, was ist das? Strom ist vorhanden.
Das ist, wie gesagt, das iPhone. Ohne iPhone wäre nix.
Ja, und da habe ich gedacht, dass du das vielleicht sagst und da habe ich mich gefragt, was ich machen würde. Und ich würde ganz oldschool so ein MacBook mitnehmen. Weil ich persönlich kann damit noch am meisten irgendwie am Ende machen. Also das iPhone ist zwar toll mit Konnektivität und alles, aber so es ist nach wie vor so, dass es das produktivste Gerät ist.
Du kannst mich jetzt für verrückt halten, ja, sowohl weil wir in der Familie nah beieinander sind, als auch weil wir uns unterhalten. Aber ich mache halt wirklich, also natürlich kann ich an meinem MacBook beispielsweise Präsentationen im Kino, wir hatten das Thema eben, gut erstellen, aber ich mache die sogar auch am Handy im Zug. Hm. Ich habe dieses Gefühl, du hast immer, du bist komplett handlungsfähig für das, was ich tue. Wie gesagt, meine Jungs sind froh, dass ich keine Software mehr aktiv schraube.
Okay.
Habe ich brauchst alles du auch dabei. Keinen. Beruflich, privat, in der Hosentasche und egal, wo du hockst, egal, wo du wartest, egal, wo du sitzt und welchen Kaffee du trinkst, du kannst was machen. Und mein MacBook, das ist zwar schön, das ist groß, das kann sehr viel, hat einen großen Display, du kannst tippen. Aber alleine, weil, da ging wahrscheinlich der Nerd durch, der Mac hat ja gar kein Cellular. Wenn der Mac Cellular, also Handy in der Verbindung hätte, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Aber so ist das iPhone für mich das Maß der Dinge.
Lieber Marc, die letzte Frage, die ich habe, ist, wie wir wissen, hört Tim Cook ja diesen Podcast sehr regelmäßig und lässt sich den
dann ich werde ihm ihn schicken.
Übersetzen. Was würdest du denn Apple oder Tim Cook mit auf den Weg geben wollen? Was ist dein Wunsch?
Ich finde, dass sie sehr viele coole Dinge anstoßen. Ich finde aber, dass sie den letzten Punkt dann erst ein, zwei Jahre später setzen. Das ist total langweilig vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht in einem Business-Kontext mit den Geräten arbeiten. Aber wir haben früher erlebt, dass Dinge auf dem iPhone rauskamen und ja ein Jahr später auf dem iPad. Wir haben erlebt, dass Dinge eingeführt wurden nach dem Motto, Beispiel ist sowas wie Shared iPad, also Multi-User-iPad im Firmenkontext. Mhm. Und das ist total toll, aber das war dann, wurde mit iPadOS 13 eingeführt und dann dümpelte das da vor sich hin und das wurde dann quasi nicht komplett zu Ende gedacht. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Sie stoßen ganz vieles an und dann, dadurch, dass sie halt keine Roadmap veröffentlichen, Apple sagt ja immer, wir veröffentlichen keine Roadmap, weil dann gibt es auch nichts, woran wir uns messen lassen müssen, dass wir es nicht halten. Mhm. Also so, sinngemäß, ne? Das ist nicht persönlich zitiert, das ist jetzt so verstanden. Hängst du halt so ein bisschen dann doch im luftleeren Raum, haben sie das im Blick, wie geht's denn weiter, wann geht's denn weiter? Und da würde ich jetzt, ich möchte nicht die Überraschung von morgen verdorben kriegen. Aber gerade in diesem Business-Kontext, wo du Geräte professionell größer skaliert einsetzt, würdest du schon ganz gern wissen, seid ihr da dran? Wann glaubt ihr ungefähr? Und vielleicht so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl und nicht, wir haben euch gehört und wenn wir euch lang genug hören, dann kommt vielleicht was. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Also das ist so. Aber ansonsten, ich liebe die Überraschung, wenn sie auf die Bühne gehen und was Neues zeigen und du stehst da und denkst, yes!
Ja, das ist ja die gute alte Zeit, wenn One More Thing kommt und dann kommt irgendwas und der tollste Moment sicherlich dann die iPhone-Einführung, da kann man sich auf YouTube diesen Part oder auch auf Social irgendwie immer mal wieder geben. Dieses One More Thing und dieses Überraschungsmoment und diese ganze Inszenierung, das macht es natürlich auch aus. Aber letztens sagte mir jemand, der auch so ein Apple-Fanboy ist, dass ihm dieses Gefühl, dass man live dabei ist, durch diese vorproduzierten Keynotes jetzt total fehlt und dass so dieser, da passiert irgendwas, da geht irgendwas nicht, also dieses Live-Moment, dass das einfach so ein bisschen ja auch so eine Großartigkeit von den Präsentationen ausgemacht hatte und dass das jetzt ein bisschen fehlt. Okay, lieber Marc, vielen Dank für deine Einblicke auf einerseits, was du tust und was ihr tut und andererseits, wie du diese ganze Apple-Welt siehst. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie sich das alles anhört und wünsche dir erstmal alles Gute. Schön, dass du da warst.
War schön bei dir. Danke. Schönen Tag noch.